Ja, eine gute Zeit wünsche ich euch. Ich denke, Gott hat das schon geschenkt, auch gerade jetzt in der Lobpreiszeit, dass die Mitte die richtige Mitte ist, dass Jesus in den Mittelpunkt gestellt wurde, dass wir Jesus vor Augen haben. Und ich hoffe, dass das bei uns angekommen ist und wir persönlich eingestiegen sind. Also nicht nur mitgesungen haben, so vielleicht noch Gedanken verloren, sondern dass wir ganz bewusst mitgesungen haben, ganz bewusst auch das als Ausdruck unseres Lobes, unseres Dankes, der Anbetung Gottes mitgesungen haben. Ich habe eine ganz einfache Frage. Wo bitte geht's hier zum Bahnhof? Wer kann mir sagen, wo der Bahnhof ist? Da? Ah, da unten. Ein bisschen präziser könnte schon sein. Ich denke, die meisten, ne, könnten mir, wenn ich ihnen ein bisschen Zeit gebe und wenn das jetzt von der Situation her möglich wäre, boah, guckt mal, was da eine hübsche Truppe geht. Wenn das von der Situation her gegeben wäre, jetzt vielleicht ein bisschen umständlicher, manchmal ein bisschen klarer, genau beschreiben, wo es hier von hier aus zum Bahnhof geht. Ich las vor kurzem in irgendeiner Zeitung, dass die neuen Priester der westlichen Welt die Psychologen, Psychiater und Psychotherapeuten sind. Die neuen Priester der westlichen Welt. Und wenn man Psychotherapeut, Psychiater oder Psychologen fragt, wo bitte geht's hier zum Bahnhof? Da gibt es einen Klassiker-Witz, den kann ich euch mal vorlesen. Ich will jetzt den Berufsstand nicht in Unehe bringen, gar nichts, aber ich will das ein bisschen karikieren. Also ein Mensch fragt, wo geht's hier zum Bahnhof? Und der Gesprächstherapeut antwortet, Sie wissen nicht, wo der Bahnhof ist? Das macht Sie richtig traurig und das macht Sie richtig wütend. Der Gestalttherapeut antwortet, Du, lass das voll zu, dass du zum Bahnhof willst. Und ein Psychiater sagt als Antwort an den Mann, der den Weg zum Bahnhof wissen will, das ist dann mehr sachlich, Sie haben also die Orientierung verloren. Passiert Ihnen das öfter? Der vermutet vielleicht schon Demenz dahinter. Auf die Frage, wo geht's hier zum Bahnhof, antwortet der systemische Familientherapeut, Was glauben Sie, denkt Ihre Schwester, was Ihre Eltern fühlen, wenn sie hören, dass sie zum Bahnhof wollen? Habt ihr das verstanden? Und ein Kurzzeittherapeut sagt, stellen Sie sich vor, plötzlich geschieht ein Wunder und Sie sind schon am Bahnhof. Was ist anders dadurch? Die Antworten, über die wir vielleicht geschmunzelt haben, haben alle denselben Kern. Auf die eigentliche Frage wird keine Antwort gegeben. Der Mensch bleibt mit seiner Frage bei sich allein. Nun, die Frage, wie finde ich zum Bahnhof, ist ja im Vergleich zu der anderen Fragen, wohin zum Beispiel überhaupt meine Lebensreise geht, sehr banal. Wie finde ich die Antwort nach der Frage, wo oder was ist die Zielstation meines Lebens? Und ich will jetzt nicht so auf Teilziele eingehen und für den Einzelnen so beantworten, was für ihn das nächste Ziel ist, Schulabschluss vielleicht für den einen, Berufsfindung, Berufsausbildung, die Karriereleiter vielleicht aufzusteigen, darum geht es nicht. Man könnte natürlich auch sagen, was ist die Zielstation meines Lebens? Der Friedhof. Dann kann ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon sagen, die Zielstation meines Lebens jetzt im Blick auf Friedhof ist die Schachtstraße. So heißt die Straße, die auf den Halbstock, auf den Berg führt und wo der Friedhof ist. Ich habe nichts dagegen, da beerdigt zu werden. Setzt natürlich voraus, dass ich dann auch hier lebe. Das ist schön da oben, nah am Wald. Und jetzt mal ein bisschen gesponnen, man hat alles im Überblick. Ist eigentlich der ideale Gebetsberg da oben, der Friedhof an der Schachtstraße. Völklingen liegt einem zu Füßen, genauso wie unser früherer Gebetsberg in Fürstenhausen. Da lag auch ganz große Teile Völklings einem zu Füßen. Aber wo oder was ist die Zielstation meines Lebens? Und wie komme ich dahin? Und hier finden wir ein ähnliches Verhalten in unserer Gesellschaft, wie es gerade bei dem Klassikerwitz über die therapeutischen Berufe formuliert wurde. Es wird ermutigt, auf der Suche zu sein, aber wehe, wenn jemand sagt, ich weiß, wo das Lebensziel ist und wie der Weg dahin aussieht. Der ist ein Spielverderber. In diesem Sinne ist Jesus jemand, der sich nicht an diese gesellschaftliche Entwicklung hält, die wir haben. Jesus sagt am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7, in den Versen 13 und 14 folgendes. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Hier beschreibt Jesus mit anderen Worten dasselbe, was er auch im Johannesevangelium über sich sagt. Dass er der einzige Weg zu Gott, dem Vater, ist. Johannes 14, Vers 6 wird das so formuliert. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich muss zwischendurch trinken. Wie kommt Jesus dazu, die Möglichkeiten, zu Gott zu kommen, so einzuengen? Wo doch Enge eigentlich sehr negativ besetzt ist. Will er sich unbeliebt machen? Oder um noch einmal das Bild der Lebensreise aufzugreifen, wenn ich mit dem Zug von Völklingen nach Berlin fahren will, ich aber den Zug nach Luxemburg einsteige, werde ich nicht in Berlin ankommen. Es sei denn, ich wechsle die Fahrtrichtung. Jesus gibt nicht nur ein Ziel vor. Das Ziel unseres Lebens ist die ewige Gemeinschaft mit Gott, Himmel, in der Welt Gottes zu Hause zu sein, für immer und ewig. Immer und ewig in der Nähe Gottes zu sein, das ist das Ziel. Jesus sagt auch, wie wir dort hinkommen. Du musst in den richtigen Zug einsteigen, wenn du zu Gott kommen willst. Unter diesem Aspekt, wenn ich das jetzt so frage, wo ist der Bahnhof? Wie sieht der Weg zum Bahnhof aus? Das hat ja was an der Stelle ganz Tiefgreifendes. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns sagt, egal welchen Zug du nimmst, Hauptsache, du bist unterwegs. Du wirst schon am richtigen Ziel ankommen. Oder schön, dass du überhaupt den Wunsch hast, Zug zu fahren. Wir wollen mal ein bisschen nachdenken über diese Begriffe, die ich schon gebraucht habe, Weite und Enge. Diese Begriffe beschreiben mein Denken als Teenager und Jugendlicher genau über dieses Thema. Weite habe ich so verstanden als junger Mensch, alles tun zu dürfen. Die Freiheit zu haben, alles machen zu dürfen. Man wollte raus aus den Sachzwängen, die man hatte, oder ich wollte raus aus den Sachzwängen, die man hatte. Arbeiten gehen, zu schaffen den ganzen Tag, Verpflichtungen zu erfüllen. Und meine Vorstellung von Weite war ein Leben ohne diese Pflichten. Ein Leben ohne dieses Programm, das dazugehört. Arbeiten gehen müssen, Geld verdienen müssen, Verantwortung zu übernehmen. Einfach ein Leben, das meinem augenblicklichen Gefühl Raum gibt, dass ich sie ausleben kann. Das war meine Vorstellung von Freiheit und Weite. Und ich habe das schon oft erzählt, wie das geendet ist. Und das empfand ich sogar, als ich nicht mehr, offensichtlich für jeden anderen, nicht mehr überhaupt noch eine Freiheit hatte, als weite, freie Lebenswirklichkeit. Und Enge, das stand damals für mich schon ganz eng im Zusammenhang mit Gott und mit Christsein. Weil man mir das Christsein so vermittelt hatte, und ich habe es auch schon oft gesagt, unter diesen zwei Stichwörtern, du musst und du darfst nicht. Deswegen stand das für mich ganz klar fest. Weite ist, ich kann alles machen, was ich will, und Enge ist, Leben mit Gott. Heute sehe ich das ganz anders. Heute sehe ich, wie viel Unfreiheit mein Leben früher hatte, wie viel Zwänge da waren, nicht nur die Drogenabhängigkeit und die Sucht, sondern auch andere Dinge, die das Leben bestimmen, Geltungsbedürfnis, Egoismus und was nicht alles da hineingewirkt hat. Und das, was ich vorher von Gott dachte, dass er mein Leben einengt, dass ich nur noch unter einem Zwang bin, dass es nur noch um die richtige Moral geht, die ich punktgenau erfüllen muss, egal wie es mir dabei geht, egal was ich empfinde und wünsche. Also, das hat sich ganz anders rausgestellt. Das hat sich als etwas rausgestellt, wo ich tatsächlich in die Qualität des Lebens hineinfinde, die Gott sich ursprünglich für die Dinge unserer Existenz, auch irdischen Existenz, gedacht hat. Wir leben in einer Gesellschaft, die die Vielfalt, die Weite der Möglichkeiten postuliert. Wir sagen das so, pluralistische Gesellschaft. Das war zu Zeiten Jesu nicht anders, nur anders ausgeprägt. Bei uns durchzieht das alle Lebensbereiche. Es gibt keine absolute Wahrheit. Es kann sich keiner hinstellen und sagen, das ist das einzig Richtige für alle. Und das Wort aus der Bibel sagt, und das gefällt uns gut, er, Gott, stellt meine Füße auf weiten Raum. Und das hören wir sicherlich lieber, und die damals auch, als ein Wort von einem engen Zugang zu Gott. Und ich muss auch sagen, das stimmt. Das liebe ich an Gott, dass er die Enge meiner Lebensmöglichkeiten, die einfach da sind, nicht als Grenze für mein Leben gesetzt hat, sondern dass er mich in weiten Raum hineinstellt. Aber das hat einen anderen Charakter. Dieser weite Raum ist, dass mir Gott viel anvertraut. Und das hat natürlich auch viel Verantwortung mit sich. Aber ich habe einen Lebensraum, in den Gott mich hineingestellt hat, in dem ich ganz viel Dinge tun kann, in seiner Kraft, durch seine Leitung, durch seine Führung, die gut und wichtig sind. Ich begreife das für mich, dass er meine Füße auf weiten Raum stellt, dass Gott uns viel anvertraut. Und auch das ist für mich ein Wunder, weil das Fazit meiner Lebensentwicklung hätte das als Ergebnis oder als Möglichkeit nicht hervorgebracht, dass mir Gott etwas anvertrauen kann in Verantwortung. Weder eine Familie noch andere Menschen, weil ich mein eigenes Leben schon vollkommen in die Sackgasse geführt habe. Wir leben in einer Gesellschaft, die die Wahlmöglichkeiten liebt. Man braucht nur in den Supermarkt gehen und die große Auswahl an Lebensmitteln sehen. Ich komme hier noch aus der Zeit, das merkt man jetzt, ne, wie alt man ist, ich komme noch aus der Zeit der Tante-Emma-Läden. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, manche wissen das ja, da gab es keine Discounter. Da gab es keine Supermärkte. Und ich komme aus einer Großstadt, ich komme aus Essen und in ganz Essen gab es bis zu einem gewissen Zeitpunkt nur kleine Läden. Und ich frage mich heute oft, wie sind wir da eigentlich satt geworden? Heute, wenn ich so gucke, die Dichte von Discountern alleine hier bei uns in diesem Bereich, da unten auf der B51, wenn man die mal sieht, was da alles so ist und dann auf der anderen Seite und da hinten und überall. Und die sind voll und die machen Umsatz und es wird noch mehr dazu gebaut. Ne? Ich komme aus der Zeit, wo es tatsächlich in einer Großstadt für Essen in meiner Kindheit nur Tante-Emma-Läden gab. Ich weiß noch, und das habe ich auch schon mal erzählt, als der erste Discounter in Essen Innenstadt eröffnet hat, meine Eltern hatten gerade ihr erstes Auto, das war auch noch einfache Verhältnisse, und wir sind dann da hingefahren und wir haben einen ganzen Einkaufswagen voll eingekauft. Und das hat 60 oder 70 D-Mark damals gekostet, was meine Eltern gekauft haben. Und wir haben gestaunt, wie das aussah, dieses Programm in dem Laden, ein riesiges Sortiment an Waren. Als Kind kannte ich zum Beispiel auch nur Butter. Butter. Kennt ihr Butter? Ja, ne? Das ist noch allgemein bekannt. Also ich denke, Butter ist Butter. Aber wenn man ins Kühlregal schaut, deswegen frage ich meine Frau dann immer präzise, was für welche, dann gibt es erstmal die unterschiedlichsten Preisniveaus. Dann gibt es Kräuterbutter, Joghurtbutter, gesalzene Butter, Sauerrahmbutter, Süßrahmbutter, goldene Butter, Halbfettbutter, irische Butter, deutsche Markenbutter, Aromabutter. Ich mache jetzt nichts weiter, keine Sorge. Und ich esse sie gar nicht, egal welche Butter das ist. Aber man bräuchte eigentlich eine Beratung in Butterkunde, um zu einer Entscheidung zu kommen, welche soll ich eigentlich nehmen. Und ich denke, die meisten Menschen wollen einfach nur Butter. Das ist noch geblieben. Die meisten können sich noch daran erinnern, als 1989 die Grenzöffnung zur DDR stattfand, und tausende DDR-Bürger in den Westen kamen und in unsere Supermärkten staunten und staunten. Und wir Westler darüber staunten, dass die Ostdeutschen so staunen. Und viele sagten damals, das erschlägt uns ja förmlich, diese Wahlmöglichkeiten. Wir haben uns daran gewöhnt, an diese Fülle an Auswahlmöglichkeiten. Durch das Internet sind unsere Wahlmöglichkeiten für alle möglichen Dinge nochmals gesteigert worden. Oder noch etwas, eine Anekdote aus meiner Jugend. Als ich Kind war, gab es nur 3 Fernsehprogramme Und um 24 Uhr war Schluss mit dem Fernsehen. Dann gab es nur noch ein Testbild zu gucken. Da wusste man, es ist schon spät. Man sollte ins Bett gehen. Heute gibt es nicht nur zig TV-Programme im Internet, kann man sich sein eigenes Programm zusammenstellen, 24 Stunden rund um die Uhr, von überall aus der Welt. Fülle von Entscheidungen. Wir haben nicht nur eine Fülle von Wahlmöglichkeiten, eine große Weite und Breite, sondern dadurch auch einen Entscheidungszwang oder besser gesagt ein Diktat der Wahlmöglichkeiten. Nicht nur in der Auswahl von TV-Programmen und Lebensmitteln. Hast du schon gesehen? Hast du schon probiert? Wie, kennst du nicht? Und ich stelle das immer fest, dass ich ein lebendiger Mensch bin mit einer großen Bereitschaft, Dinge aufzunehmen, wahrzunehmen und was ich nicht alles nicht kenne. Was heute so in allen möglichen Ecken und Kanten Trend ist, kenne ich nicht. Namen noch nie gehört. Weiß gar nicht, was das ist. Ich habe mich schon früh daran gewöhnt, dass es in meinem Leben so sein wird, dass ich nicht jeden Platz in dieser Welt kennenlerne, weil Gott andere Prioritäten in meinem Weg gesetzt hat. Der hat mich nicht in einen internationalen Reisedienst gestellt, wo ich überall rumkäme. Habe ich schon Ja dazu gesagt. Ich werde manches in meinem Leben nicht sehen. Aber es gibt so unheimlich viele Dinge, die möglich wären, die ich Gott sei Dank gar nicht wahrnehme. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich ein entscheidungsfreudiger Mensch bin. Es gibt einen unterschwelligen Zwang in unserer Gesellschaft, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Ich will mal das karikieren, was ich ja manchmal erlebe, jetzt auch in meinem unmittelbaren Lebensumfeld. Wenn das so um Medien geht, jetzt zum Beispiel, Smartphone ist an, Laptop ist an, Fernseher ist an, im Nebenzimmer gegenüber, Smartphone ist an, Laptop ist an, Fernseher ist an und in dem eigenen Wohnzimmer dieser bei uns, über uns wohnenden Leute, ist im Wohnzimmer dann auch noch der Fernseher an. Und dann gehen sie auch noch weg und lassen alles an. Und auch wenn sie ein ganzes Wochenende weggehen, jemand besuchen. Wenn früher, das war so einfach, das TV um Mitternacht aus war, musste man gar nicht mehr überlegen, ob man noch weiter Fernsehen gucken will. Heute muss man sich entscheiden. Alles an Spaß, an Bildung, alles an Internet, alles an. Alles anzuhaben und dabei zu sein. Zwang, alles aus dem Leben herauszukitzeln, was geht. Weil ja alles gleich wichtig gemacht wird. Und wir merken das, wenn wir Menschen erziehen oder Menschen begleiten, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, ihnen zu vermitteln, was die wesentlichen Dinge sind und die anderen Dinge des Lebens richtig zuzuordnen. Und ich kenne viele Menschen, die auf dieser Ebene der unwichtigen Dinge, die man vielleicht als Zeitvertreib im Blick haben kann, ihre ganze Herausforderungsebene haben, sich zwischen der richtigen Unterhaltung zu entscheiden, die gerade angeboten wird. Und da noch nicht mal in der Lage sind, die Entscheidung zu treffen. Sie sind noch gar nicht mal auf der Ebene von wichtigen existenziellen Gedanken mit ihrer Unsicherheit zu entscheiden. Und nur die Herausforderung des Lebens, dass es dann mal Probleme gibt, dass es dann mal vielleicht einen Muss gibt, dass es dann mal Grenzerfahrungen gibt, bringen diese Menschen dazu, nachzudenken, worum es eigentlich geht, was eigentlich wichtig ist. Ist so. Ist so. Man kommt an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht und dann stellt man auf einmal Fragen. Wie komme ich denn da hin? Wie mache ich das denn? Wie löse ich denn das Problem? Und das ist erstaunlich. In der Zeit Jesu kommt ein Mann zu Jesu und fragt danach, wie er das ewige Leben empfangen kann. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ein Mensch diese Frage stellt? Dass er sich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt, dass er danach fragt, nach dem Weg zu Gott, nach der Zukunft über das Leben hier hinaus, und diese Frage ihn bewegt, diese Frage ihm zu schaffen macht? Ich kann sagen, habe ich Gott sei Dank erlebt, ist aber sehr, sehr selten. Der Einstieg bei den meisten Menschen, das ist ja auch okay, und da haben wir auch die Konkurrenz zu Psychotherapeuten zum Beispiel, sind zu fragen, wenn man in Krisen ist, die Beziehung ist kaputt, wie komme ich da wieder raus? Ich habe die und die Probleme am Arbeitsplatz, wie werde ich damit fertig? Da sind diese Fragen. Und wenn Menschen zu mir kommen, das ist schon manchmal erstaunlich, mit welchem Thema die sich beschäftigen und was so ihrem Leben damit für eine Zeit lang wirklich so ein Stück Programm gibt. Und sie sitzen mir gegenüber, manche rufen an, sprechen auf den Anrufbeantworter, ich rufe dann zurück, manche kenne ich nicht, habe ich noch nie vorher gesehen. Und sie kommen dann zu mir und sie haben dann dieses Thema, das sie so unendlich beschäftigt, und ich will euch die Themen gar nicht nennen, da stehen dann manchmal die Haare zu Berge. Und ich versuche in den Gesprächen den Leuten immer zu sagen, können wir nicht auch mal einen Blick weitermachen, über das hinaus, das anzubinden an diese entscheidende Frage? Die Frage, wie finde ich eigentlich und wo finde ich eigentlich das Ziel meines Lebens? Oder auch den Menschen zu sagen, was das Leben ist. Weil das, was wir manchmal so für Leben ansehen, das hat bei Gott noch nicht diesen Qualitätsbegriff Leben. Wenn er sagt, dass er uns das Leben und volle Genüge geben will, dann ist das ein Qualitätsbegriff Leben. Das hat schon Ewigkeitscharakter. Das ist erfüllend. Eine ganz große Weite bietet sich uns an, hier in unseren Lebensbedingungen, die aber eine ganz große Enge hervorbringt. Kein Wunder, dass viele Menschen unbehaust sind, nie zur Ruhe kommen und ein totaler, starker Druck lastet auf ihnen, in allem toll zu sein, in allem dabei zu sein, in zu sein, und sie haben das Gefühl, durch den Druck dem nicht mehr standhalten zu können. In unserer Gesellschaft lernen wir immer mehr die Schattenseiten dieser Weite kennen. Wer nicht alle seine Möglichkeiten ausschöpft, ist blöd, und wer möchte schon blöd sein? Ich kenne das auch noch. Ich kann mich so gut hineinfühlen in diese Gedanken aus meiner eigenen Geschichte. Ich hatte immer Angst, das Leben zu verpassen. Ich war immer früher der, egal in welcher Subkultur, Kulturszene, welcher Kreis ich war, der als letztes nach Hause gegangen ist. Am spätesten ins Bett gegangen ist, egal wann er wieder aufstehen musste. Weil ich immer diese Angst hatte, ich verpasse irgendetwas. Diesen Hunger, Leben zu finden, habe ich die ganze Zeit gehabt und habe das in allen möglichen Dingen gesucht. Die viele Dinge geben einem die Verheißung. Und ich habe schon als Nichtchrist irgendwann gemerkt, dass die Stimme, die gesagt hat, hey, wenn du das noch machst, das ist wirklich geil. Das haut wirklich rein. Das ist wirklich toll. Diese Stimme hat mich ganz, ganz lange begleitet und hat mich dazu geführt, verführt, noch mehr auch in kaputte Dinge hineinzugehen. Und irgendwann kommt man an den Punkt, dann vielleicht Gott sei Dank, dass man sagt, das ist ja ein ungeheuer hoher Preis, den ich für sowas Schlechtes bezahlen muss. Es zerstört mein Leben und bringt nicht das Leben. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Da haben wir eine Erwartungshaltung, da haben wir eine Sehnsucht. Wir sehen ein Angebot, es bringt nicht das Leben, wir bleiben hungrig und gehen dabei sogar noch kaputt. Es gibt eine Weite, die in die Enge führt, die lähmt, die uns ausbrennt, die uns kaputt macht. Und dann kommt noch der Druck dazu, den Sinn seines Lebens, das Ziel der Reise, der Lebensreise aus sich selbst herauszufinden. Und wehe, es sagt jemand, ich kenne das Ziel und den Weg. Jesus kommt an dieser Stelle ins Blickfeld. Er sagt, verlasse die Weite eurer Möglichkeiten, die alle nur im Vorläufigen stecken. Und viele sind höchst gefährlich, sind in ihrer Minimaldosierung schon giftig und zerstören. Verlasst die Weite eurer Möglichkeiten, die euch einengt, und entdeckt die enge Pforte, denn sie ist zielführend und wegführend. Geht hinein durch die enge Pforte. Ich will noch ein bisschen weiter da mit dieser engen Pforte mit euch nachdenken. Hilft uns ein Wort aus dem Johannesevangelium. Jesus selbst vergleicht sich ja mit einer Tür. Das lesen wir in Johannes 10. Vers 9 heißt es, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wir merken, Agrarkultur damals, ne, da hat das mit der Weide noch ein klares Bild gegeben. Also einen sättigenden Lebensraum zu finden, Weide. Davon kann ich mich nähren, davon kann ich leben. Und Jesus vergleicht hier seine Nachfolger mit Schafen. So wie die Schafe einen Stall benötigen als Schutz in der Nacht vor der Gefahr der wilden Tiere, so benötigen sie aber auch tagsüber die Weide, Gras und Wasser, um satt zu werden. Die Tür zum Schafstall ist sozusagen der Engpass. Aber gleichzeitig auch die Tür des Lebens. Sie macht den Stall, wenn ich das so sagen darf, zu einem wirklichen Schutzraum. Da bin ich geborgen, da habe ich Schutz. Und wenn die Tür zu ist, ist das ein sicherer Raum. Und gleichzeitig eröffnet diese Tür den Weg zu den Weiden, zu der Weite der Weiden, auf denen ich satt werde. Ich gehe, wenn ich durch diese Tür gehe, in diese zwei Lebensräume, wenn ich mal so getrennt formulieren will. Ich gehe in diesen Schutzraum, das ist ein scheußliches Wort dafür, Stall, ne? Aber Bunker wäre überhaupt nichts, ne? Aber ich gehe in diesen Schutzraum, wo ich geborgen bin, wo ich warm habe, wo der Feind nicht hinkommt, wo der Dieb nicht hinkommt, wo die Zerstörung nicht hinkommen kann, Schutzraum, wo ich nicht all den Unbilden ausgesetzt bin, und gleichzeitig ist die Tür die Möglichkeit, auf die Weide zu kommen, auf der ich satt werde. Das ist beides. Beides in Jesus. Die Tür zu diesem Schutzraum der Geborgenheit bei Gott, mein Leben in seinen Händen, ihm meine Existenz anvertrauen, und er gibt mir diesen Schutz. Auch vor Dingen, die ich gar nicht im Blick habe. In einer vollkommenen Weise. Und ist gleichzeitig die Tür, wo ich auf diese Weiden gehen kann, die ich so nötig habe, weil meine Seele möchte satt werden. Die Tür zum Leben in Schutz und Geborgenheit ist Jesus. Und die Tür zu einem Leben in der Weite. Und diese Tür ist eine Person. Jesus. Wenn die Schafe auf die Tür verzichten würden, wäre die Enge des Stalls erdrückend. Kein Weg nach draußen. Oder sie wären schutzlos, unbehaust, den Gefahren durch wilde Tiere ausgesetzt. Die enge Pforte führt die Schafe, die Nachfolge Jesu, in die Geborgenheit und in die Weite. Ich denke, es ist gut, dass wir das mal sehen. Sonst denken wir, Tür, ich gehe hinein, gut, dann bin ich im Reich Gottes. Aber hier werden zwei Akzente mit diesem Vers ausgesprochen, die wir im Blick haben dürfen. Die Tür führt uns in beides hinein. Die so tief ersehnte Geborgenheit. Nicht allein zu sein, Schutz zu haben, zu wissen, der mir die Geborgenheit gibt, der ist größer als alles, der hat alle Macht. Und das macht mich doch angstfrei. Und diese Tür dahinter, wenn ich hindurchgehe, wenn ich zu Jesus komme, dann wird das nicht noch enger, noch enger, noch enger und noch mehr enge, wie ich das früher gedacht habe, Christsein, größte Gefängnis, das es gibt. Sondern da komme ich in diesen Raum des Lebens, wo ich satt werde. Und zwar nicht mit irgendwelchen schlechten Gräsern, nicht mit irgendwelchen, was weiß ich, dürftigen Äckern, sondern es wird eine Weite beschrieben, die das verdient, dass man von Überfluss reden kann. Leben im Überfluss. Ein von außen unscheinbares Gebäude ist die Geburtskirche in Bethlehem. Das Auffälligste an dieser Geburtskirche ist der Eingang. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, oder manche von euch war ja auch schon da. Deswegen gefährlich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Ich war nämlich noch nicht da. Auf jeden Fall, auf den Bildern sieht man das so, es ist klein und eng. Und wenn ich das richtig erinnere, habe ich einmal ein Bild gesehen, wo ein erwachsener Mensch durchgeht, der musste sich bücken. Und dahinter steht ein gewisser Sinn. Dieser Eingang war mal größer. Sie wurde gebaut, diese Geburtskirche, von den christlich-byzantinischen Kaisern. Und dann wurde das Heilige Land zurückerobert. So schreibt es in Geschichtsbüchern, aber wer was erobert hat, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber von den Moslems. Und der Überlieferung nach sollten die Mamelucken, anderes Wort für die Gruppe der Moslems, also die Eroberer, daran gehindert werden, hoch zu Ross in die Kirche einzureiten und Unheil anzurichten. Da kommst du nicht mit dem Pferd durch diese enge Pforte. Da musst du runter von deinem Pferd. Ist also verteidigungstechnisch, aus sicherheitstechnischen Gründen optimal. Ich bin ja für einen großen Eingang hier in unserer Gemeinde. Aber angesichts der Realität werden nicht alle in unsere Gemeinde kommen. Wäre es gut, wenn da gleich am Eingang schon so ein paar Ecken stehen. Uwe, wir haben Dienst für dich. So. Mit Nico. Und da aufpassen. So. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind Angst. Ich bin für eine weite Tür für die Gemeinde, dass die Menschen merken, sie sind herzlich willkommen. Das war da anders. Nicht alle waren herzlich willkommen. Die Zerstörung anrichten wollten, die sollten ihre Möglichkeiten begrenzt oder beraubt werden. Von daher ist das eigentlich ein ganz gutes Bild für eine enge Pforte. Aber sie hat auch symbolischen Charakter, denke ich, dass man nur so mit einer gewissen Demut sich Christus nähern kann. Das ist so. Ich bin nicht reingeritten ins Reich Gottes auf dem weißen Pferd. Gar nicht. Und vor dieser Tür, wenn wir mal überhaupt von einer Tür sprechen dürfen, die zum Himmel führt, Christus, vor dieser Tür stand ich als ein Mensch, der ganz viel kaputt gemacht hat, ganz viel in den Sand gesetzt hat. Und in dieser Selbstwahrnehmung, dass ich mein eigenes Leben schon vermurkst hatte mit Anfang 20, habe ich angeklopft. Nachdem Jesus aber schon viel länger geklopft hat bei mir, an meiner Herzenstür, wenn man das so sagen kann. Und ich habe das erlebt. Ich musste mich nicht so falsch demütigen, so schleimisch demütigen. Oh, ich bin ein ganz schlimmer, vergib mir und so. So, gar nicht. Gar nicht. Als ich dann wirklich angeklopft habe, dann habe ich als erstes wahrgenommen, dass da einer mit offenen Armen steht, der sich ungeheuer freut darüber, dass ich komme. Und der nicht wie meine Frau, als ich heute Morgen vom Bäcker zurückkam, schon mit einem Besen im Flur steht, wie ich das hasse, ne? Schon mit einem Besen im Flur kam, da ist so viel Streusalz unter deinen Schuhsohlen. Oh Mann, Frauen. Mit einem Besen, nur Frauen mit einem Besen. Okay, ihr versteht, was ich meine. Wie wird man willkommen geheißen? Ich bin da angekommen und habe gesehen, so viel ist kaputt. Als ich das richtig begriffen habe, wie kaputt ich bin, da bin ich zu Jesus gekommen. Und ich habe mich nicht so gefühlt, als würde ich dadurch gedemütigt. Sondern ich habe sofort die Gewissheit bekommen, ich bin herzlich willkommen. Vor 14 Tagen nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie hat er mich angenommen? Dieses, sage ich zu dem anderen, du bist herzlich willkommen, so wie du bist. Mit dem, was du mitbringst. Und ich stelle mich mit dir unter die Dinge, die du mitbringst, dass sie wieder klarkommen in deinem Leben. Das ist wie Christus. Und ich will das auch nochmal andeuten hier. Mir gelingt das auch nicht, zu jedem Menschen so eine Haltung gleich zu haben, aus mir selbst heraus, automatisch. Aber das ist die Haltung, zu der Jesus uns wachsen lassen möchte. Und wenn ihr jemand Angst haben sollte, in unsere Gemeinde zu kommen, auch ein Bruder oder eine Schwester, die schon mit Jesus auf dem Weg sind, weil sie vielleicht missgebaut haben, vielleicht einen Rückfall hatte oder sowas und denkt, da kann ich nicht hinkommen, weil die anderen mich ablehnen, ich schäme mich damit, dann müssen wir uns fragen, ob wir dieses Du bist herzlich willkommen, auch wenn du mit Problemen kommst, auch wenn du Aufgabe bist und nicht nur Gabe bist, ob wir dieses herzlich willkommen wirklich richtig leben. Denn wo sollte er denn sonst hingehen mit dem Murks seines Lebens, wenn ich das mal so sagen darf? Wenn ich zu Jesus und zu seinen Leuten und zu wissen, die anderen verurteilen mich nicht, Die anderen zeigen jetzt nicht mit dem Finger auf mich. Die anderen entwerten mich nicht, sondern die anderen sagen, du bist herzlich willkommen und das, was du an Last trägst, auch selbstverschuldete Last, da tragen wir mit, da stellen wir uns mit runter. Das wäre das, was Gott hervorbringen möchte. Und ich habe für mich vor 14 Tagen wieder neu Ja dazu gesagt und habe darüber nachgedacht, in welchem Verhältnis ich zu den einzelnen Menschen in der Gemeinde stehe, mit denen Gott mich konfrontiert. Ob ich jeden so herzlich willkommen heiße, auch nachdem ich ihn kennengelernt habe. Und ich musste da, sage ich ganz ehrlich, Dinge korrigieren und mich drunter stellen, dass das nicht gleichermaßen für jeden gilt. Diese enge Pforte an der Geburtskirche, da geht man hinein, das ist ganz eng, das ist gar nicht attraktiv. Jedenfalls finde ich das auf den Bildern nicht attraktiv. Was erwartet man hinter so einer Enge? Ich weiß nicht, ob C.S. Lewis, kennt ihr ja, sich davon inspirieren ließ, als er die Schlusskapitel seiner Narnia-Chroniken schrieb. Die Hauptprotagonisten wurden quasi gedrängt, in einen kleinen, engen, ärmlichen Stall zu gehen. Für sie scheint damit das Todesurteil gesprochen. Sie sehen sich schon gefangen in einem kleinen, engen Stall. Aber als sie den Stall betreten, einer nach dem anderen, durch diese Tür gehen, da betreten sie eine ganz andere Wirklichkeit. Es ist nicht dunkel, es ist nicht eng, sondern es ist hell, bunt und weit. Sie haben den Zugang zum Wahren, die da in dieser Geschichte von C.S. Lewis Narnia betreten. Sie begegnen nun ihren alten Weggefährten. Es war nicht das Ende, sondern der Beginn eines ganz neuen Lebens und Daseins quasi bei Gott. Und ich kann das auch wieder sagen, genauso war das bei mir. Ich würde es heute auch sagen, das Leben mit Gott, das Reich Gottes, das Christsein, die Beziehung zu Christus ist hell und weit und ist Leben. Ja, die Pforte Jesu ist eng, aber wer sich ihm anvertraut, für den wird Jesus die Tür zu einem Leben in der Geborgenheit und in der Weite. Zu einem Leben, das nicht in die Verdammnis führt, sondern zum ewigen Leben bei Gott. Er holt mich auch raus aus dem Druck der Enge, alles auskosten zu müssen, alles herauszuholen. Er gibt uns Kraft, Nein zu sagen, uns genügen zu lassen, zu sehen, was genug ist. Jesus sagt am Anfang, steht die enge Pforte, dann kommt der Weg. Und das ist der Weg der Logik Gottes, so möchte ich das mal nennen. Er wird schmaler Weg genannt und mancher versteht das und ich auch bis zum gewissen Teil als eine moralische Aussage. Das ist ein schmaler Weg mit dem Herrn. Deswegen habe ich das vorhin so bewusst betont, Weite. Ich will das gar nicht so moralisch hören, weil das nämlich auch nicht stimmt. Wir haben das aus diesem Weg so gemacht, damit allem da Gefahr, da Gefahr, da Gefahr. Und du musst sozusagen genau auf Kurs bleiben, sonst furchtbar bist du weg und bist du drunter. Und andere Aussagen des Wortes Gottes zeigen das nicht als Enge, sondern Weite, die Fülle des Lebens. Und das können wir betonen. Und dann empfinde ich auf einmal, auch wenn es um die moralische Frage geht, der Gebote Gottes zum Beispiel, empfinde ich das nicht als enge Leitplanken, die mein Leben abschnüren, sondern empfinde das als Leitplanken zum Leben, die mir sagen, dahinter, da sind zerstörerische Dinge, die dein Leben kaputt machen. Ich bekomme eine andere Perspektive von dem Gott, von dem ich vorher dachte, eng, eng, eng. Dieser Polizist, der gleichzeitig Richter und Vollstreckungsbeamter ist. Den will ich doch nicht als Wegbegleiter. Und ich erlebe Gott überhaupt nicht so. Ich habe das manchmal schon gesagt. Mann, warum ist Gott bei mir so pingelig? Ne? So, ich muss dann da hinlaufen und mich entschuldigen und Dinge in Ordnung bringen und die anderen machen so einen Mist und bringen nichts in Ordnung. Erstmal weiß ich das in der Regel ja gar nicht, was die und wie die Dinge in Ordnung bringen. Ist ja nicht alles vor meinen Augen. Aber im Endeffekt habe ich daran gemerkt, wie gut das ist, Dinge wirklich klar und eindeutig vor Gott in Ordnung zu bringen. Klar und eindeutig vor Gott in Ordnung zu bringen. Ohne dieses Ja, aber, der andere und das war und so, sondern zu sagen, ja, Herr, das trifft meine Situation. Und das Urteil war dann kein Verdammnisurteil mehr, das Gott gesprochen hat, wenn er das als Schuld deutlich definiert hat. Sondern es war eine unheimliche Hilfe zur Klarheit, die dann dazu geführt hat, dass man das wirklich in Ordnung bringen konnte, dass man das in Anspruch nehmen konnte. Wer seine Sünden bekennt, da ist Gott treu und gerecht. Ist das ein Sündenbekenntnis, wenn ich sage, jo, ich weiß, da habe ich ein bisschen rumgebrüllt und da bin ich ein bisschen ausgerastet, tut mir leid, aber ich hatte einen schlechten Tag und du weißt ja, vorher war das und du hast jenes gemacht, das ist doch kein Schuldbekenntnis, oder? Wenn ich schon immer gleich die Rechtfertigung und die Begründung und alles da mitliefere. Wenn ich mich doch noch selber rechtfertige. Und diese Gerechtigkeit reicht vor Gott nicht. Jesus ist der Weg. Und das ist der Weg der Logik Gottes. Erst die Gnade. Das ist Gottes Logik. Unsere Logik wäre überhaupt, wenn dann, erst das Urteil und die Verurteilung in der Begegnung mit einem Menschen. Und wenn jemand an uns schuldig wird, da können wir das gut dran charakterisieren, ist der erste Gedanke oder das erste, was fühle und denke, Gnade? Nee, ne? Oft ist das erste, wenn jemand an uns schuldig wird, was wir machen, Richterspruch. Verurteilung, oder? Ich will das so sagen. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn wir überführt werden vom Geist Gottes, von Sünde, dann zeigt er uns sofort Christus am Kreuz. Dann zeigt er uns sofort Gottes Antwort. Dann zeigt er uns sofort Gnade. Nicht erst, wenn wir nach welcher Vorstellung auch immer tief genug auf den Knien rumgerutscht sind, sondern das ist, wo der Geist Gottes uns überführt, bringt er sofort Gnade mit ins Blickfeld. Christus. Das, was geschehen ist. Alle anderen Überführungen von unserer Schuld sind dann nicht aus der Quelle des Heiligen Geistes, sondern vielleicht aus irgendwelchen moralischen Instanzen oder aus Gesetzlichkeit oder vom Feind. Der Widersacher Gottes, der macht das so. Boah, du bist schuldig geworden. Du bist der letzte Dreck. Du bist wirklich so. Ah, Gott kann dich nicht gebrauchen. Verdammnis. Entwertung. Und ich sehe, Gott geht ganz klar und ganz eindeutig mit mir um, wenn es um Schuld geht. Aber immer auf dieser Ebene der Gnade. Deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen. Er hat alle Enge der Welt auf sich genommen, hat sich von ihr zerquetschen lassen, den Tod erlitten. Dafür steht das Kreuz. Jesus hat das, was uns einengt, Sünde, Tod, Teufel und die ganzen aus sich ergebenden Konsequenzen erlitten und überwunden. Durch ihn haben wir Vergebung und ewiges Leben, Befreiung von der Macht des Satans. Logik Gottes, Christus, und wir sehen, dass schon damals in der Zeit Jesu bzw. Paulus das auch anders gewertet wurde. Da ist das Kreuz auf einmal nicht Logik Gottes, Gnade, Geschenk, sondern Torheit. Für die Menschen eine Torheit. Uns aber ist es eine Gotteskraft, 1. Korinther 1,18. Die Radikalität der Aussage Jesu einengt? Empfinde ich die Radikalität der Aussagen Jesu einengt? Was lädt eine größere Last auf den Menschen, wenn er auf sich selbst geworfen ist, alles aus seinem Leben herauszuholen und dabei merkt, dass er weit hinter seinen Wünschen und Zielen und hinter den Vorgaben der Gesellschaft zurückbleibt oder der Weg der Gnade? Ist das einengt? Bei jeder Taufe erleben wir, wie die Täuflinge sich bewusst öffentlich auf die Seite Jesu gestellt haben und damit bekunden, wir leben von seiner Gnade. Wir leben von seiner Vergebung. Jesus ist für uns die Tür zum Leben. Wir haben den breiten Weg hinter uns gelassen und haben Jesus als die Tür zu einem Leben mit Gott gewählt. In 1. Johannes 1,9 und 2,1 und 2 heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und 2,1 und 2, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und ich merke, an welchem Platz rückt Jesus in meinem Leben. Die Tür, durch die ich hineingehen kann in die Geborgenheit. Die Tür, durch die ich gehen kann auf die saftigen Weiden. Und jetzt erst die Sühnung für unsere Sünden. Diese Tür, das ist darum das Thema Schuld. An dieser Stelle in der Begegnung mit Christus werde ich von der Schuld befreit und dadurch komme ich durch ihn in diese neuen Lebensräume. Wenn wir so aus der Gnade leben, wie das so schön heißt, und aus der Vergebung, die Jesus schenkt, dann öffnet sich uns die Weite und die Freiheit der Kinder Gottes. Ich erzähle euch dazu nur noch als letztes ein kleines Beispiel, habe ich gelesen. Ist ganz banal, aber einleuchtend. Neil Anderson hatte, ein Amerikaner, hatte versucht, seine Kinder liebevoll und mit christlichen Werten zu erziehen. Und die beiden Kinder bekamen von Freunden der Familie jeder einen Hamster geschenkt. Und die Kinder spielten begeistert mit den Hamstern. Dann passierte, dass der kleine Karl beim Spielen den Hamster von der ersten Etage vom Balkon runterfallen ließ. Ist nicht schön. Und er hatte das als Experiment gemacht. Mal gucken, was passiert. Und der Vater stellte diesen Sohn zur Rede und der Junge stritt alles ab. Das habe ich nicht gemacht. Und so sehr der Vater auch in ihn drang, weil er das schlimm fand, blieb der Karl dabei, das habe ich nicht gemacht. Nach ein paar Tagen starb der Hamster. Und da war die Not groß. Vater und Sohn sprachen dann über Tod und Sterben und die Eltern versprachen dem kleinen Karl einen neuen Hamster. Vater und Sohn beerdigten die Hamster kindgerecht und dann wollte der kleine Karl, dass der Papa noch ein Gebet spricht. Aber der meinte, das war dein Hamster, das solltest du selber machen. Und dann betete der Karl. Lieber Jesus, hilf mir, den neuen Hamster nicht absichtlich fallen zu lassen. Und dann hat der Vater eine Erkenntnis gehabt. Zum einen dachte er, was macht Jesus? Und was schafft Jesus, das ich nicht geschafft habe? Wie konnte Jesus das, den kleinen Karl so berühren, dass er ehrlich wurde, was ich nicht geschafft hat? Was konnte er als Vater daraus lernen, fragte er sich. Und er entdeckte, dass Karl Angst hatte. Karl dachte, wenn er zugeben würde, den Hamster absichtlich fallen gelassen zu haben, dann würde er die Zuneigung und Liebe seines Vaters verlieren. Er war also in einem Konflikt. Und wir sind oft in einem Konflikt in unseren Beziehungen zueinander. Hier zwischen dem Wert der Ehrlichkeit und der Zuneigung und Liebe seines Vaters. Bringt uns Gott je in so einen Konflikt, wenn wir schuldig geworden sind? Ich denke nicht. Und dann sprach der Vater mit dem kleinen Karl, beugte sich zu ihm herab und legte seinen Arm um ihn. Karl, ich möchte, dass du etwas ganz sicher weißt. Egal, was du tust, ich werde dich immer lieb haben. Und du kannst mir ruhig alles erzählen und ganz ehrlich zu mir sein. Ich werde vielleicht nicht alles gut finden und das auch sagen, aber ich werde dich immer lieben. Und ich finde, deswegen habe ich die Geschichte vorgelesen, weil die charakterisiert das mit einem ganz einfachen Bild, wie Gott zu uns steht. Uns gegenüber eingestellt ist. Und ich habe das beim letzten Mal vor 14 Tagen auch schon gesagt, damit sich in unserem Leben was verändert, brauchen wir diesen Schutzraum der Liebe und des Angenommenseins. Sobald einer das erlebt, der Veränderung braucht, dass er das Angenommensein, nicht, dass er nicht angenommen ist, nicht diesen Schutzraum hat, wird er sich auch nicht mehr verändern. Er wird vielleicht anfangen zu heucheln, so tun, als ob alles in Ordnung ist. Wenn jemand nur ansatzweise das Gefühl hat, sobald ich etwas falsch gemacht habe, bin ich nicht mehr geliebt, bin ich den anderen nicht mehr wert und wichtig, dann geht ganz viel kaputt. Und Jesus lehrt uns und ermöglicht uns eine andere Liebe, die man, wenn man es vergleicht, ein Stück mit dieser Liebe vergleichen kann. Er, Jesus, ist für uns die Tür zur Geborgenheit und Schutz und die Tür zu einem Leben, in dem unsere Seele satt wird. Und wenn wir in einer Sache scheitern, dann lässt er uns nicht fallen, sondern dann dürfen wir seine Vergebung gewiss sein und seine Hilfe zur Veränderung. Und so sollen wir auch miteinander umgehen. Wer sich mit seinem Leben Jesus anvertraut, und das ist auch immer eine Einladung jeden Sonntag, auch jetzt, für den wird Jesus die Tür zur Geborgenheit und Weite. Und der lebt dann in der Freiheit der Kinder Gottes auf saftigen Weiden. Zum Schluss dann aber nochmal die Frage, wo geht's hier zum Bahnhof? Können wir, und da sind wir ja in der Verantwortung, wenn das nur diesen einen Weg gibt zu Gott, zum ewigen Leben, und wir sind die, diese Geheimnis erkannt haben, dann sollten wir die sein, von denen die Leute wissen, dass wir auf die entscheidenden Fragen die richtigen Antworten geben können. Dass wir den Leuten immer sagen können, wie sie zum Bahnhof kommen. Muss ich jetzt nicht nochmal erklären, ne? Amen.